Sie hören den Kurier.
Wir befinden uns im Jahr 3 der Pandemie und noch immer können wir nicht von einem baldigen Ende sprechen. Nach wie vor verändert sich das Virus, wird ansteckender und bleibt gleichzeitig gefährlich. Und noch immer wissen wir zu wenig über das Virus und müssen unsere Strategie immer wieder neu anpassen. Umso wichtiger ist die Rolle von kompetenten Wissenschaftlern, wie etwa der Komplexitätsforscher Peter Klimekainer ist. Mit seinen Prognosen zum Verlauf der Corona-Pandemie und Analysen hat er viel zum Verständnis für das Coronavirus und die Maßnahmen beigetragen. Nun ist er zum Wissenschaftler des Jahres gewählt worden. Aus diesem Anlass hat Peter Klimek dem Kurier ein Stückchen seiner kostbaren Zeit gewährt und hat meiner Kollegin Marlene Pazelidis ein langes Interview gegeben. Er spricht über die Fehler, die in der Pandemie gemacht worden sind, warum es mehr Klarheit in der Kommunikation braucht und warum die Pandemie leider noch lange nicht vorbei sein wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die 5. Welle hat Österreich voll erreicht. Es gibt so viele Neuinfektionen wie seit Wochen nicht mehr. Von Sonntag auf Montag hat es 10.804 Neuinfektionen gegeben. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von 8.700. Vor einer Woche ist die Zahl der neuen Fälle noch bei 3.319 pro Tag gelegen. Eine weitere Woche davor bei 1.500. Im Krankenhaus liegen derzeit 935 Personen, also 24 Patienten mehr als am Vortag. Und 264 Menschen werden auf der Intensivstation betreut, um 2 mehr als noch gestern. Da braut sich also langsam, aber sicher etwas zusammen. Bundeskanzler Karl Neham hat zuletzt im Kurier-Interview gesagt, dass er bald mit 20.000 Neuinfektionen pro Tag rechnet. Dennoch will die Regierung einen neuerlichen Lockdown so gut es geht verhindern und wirbt mit der Impfung. Dass es trotz so hoher Zahl an Neuinfektionen bis dato keinen Lockdown gibt, liegt auch daran, dass Omikron nicht mehr so oft zu schweren Verläufen führt und viele Menschen ja auch schon geimpft sind. Aber es gibt auch Warnungen. Auch wenn Omikron wohl milder verläuft als eine Infektion mit der Delta-Variante, ist die Hospitalisierung nach aktuellen Daten deutlich höher als noch bei Alpha. Das hat zuletzt der Molekularbiologe Ulrich Elling gesagt und dabei vor einer Strategie der Durchseuchung gewarnt. Wie also kommen wir am besten durch die nächsten Wochen? Wie sollte die Politik reagieren und wann wird die Pandemie vorbei sein? Fragen, die meine Kollegin Marlene Pazelidis dem neuen Wissenschaftler des Jahres Peter Klimek gestellt hat. Am besten, wir hören gleich rein.
Grüß Gott, Herr Klimek, danke, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Hallo, guten Tag.
Ich möchte gleich mit dem Anlass beginnen, warum wir heute dieses Interview führen. Sie wurden als Wissenschaftler des Jahres ausgezeichnet. Herzliche Gratulation. Was bedeutet Ihnen diese Anerkennung?
Ja, ich weiß noch nicht richtig, wie ich damit umgehen soll, weil es kommt doch überraschend und ist natürlich eine große Ehrung. Und wenn man zurückdenkt, wer jetzt diese Auszeichnung in den vergangenen Jahren erhalten hat, das ist natürlich die Creme de la Creme der österreichischen Wissenschaftler. Und da fragt man sich dann eben, Wissenschaftlerinnen, und da fragt man sich im ersten Moment natürlich schon, ob sich da nicht irgendwer geirrt hat. Aber ich verstehe diese Auszeichnung bis zu einem gewissen Grad natürlich auch dafür, dass, also wir sind ja Teamsport und dahinter stehen ja jetzt viele Leute, die jetzt schon auch besonders mit der Pandemie jetzt sich da Nacht um Nacht um die Ohren schlagen, da viel Zeit reinstecken. Und viele von unseren jungen Studentinnen und Studenten, die da auch mit extrem viel Herz bei der Sache sind. Von daher nehme ich das natürlich mehr als dankbar an und gebe die Auszeichnung sozusagen symbolisch natürlich auch gern weiter auf alle, die da mit uns zusammenarbeiten.
Sie haben die Pandemie schon angesprochen. Für Sie ist diese Interviewsituation inzwischen ein bisschen Routine geworden. Viele Menschen kennen Ihre Einschätzungen und Prognosen aus den Medien inzwischen. Was viele sich vielleicht nicht so gut vorstellen können, ist, wie ein Arbeitstag bei Ihnen so aussieht oder wie Ihre Arbeit sich gestaltet. Könnten Sie das ein bisschen beschreiben, wie das so abläuft?
Ja, also am Ende des Tages bei uns, wir arbeiten mit Daten. Das heißt, da sitzt man meistens am Computer und arbeiten. Aber es ist natürlich auch, ich habe schon gesagt, es ist ein Teamsport. Das heißt, bei uns, wir sind eine Gruppe von hauptsächlich jungen Doktoratstudentinnen und Studenten und ein paar, die vor kurzem ihr Doktorat gemacht haben. Jeder hat sozusagen so seine Projekte, an denen er oder sie arbeitet. Und da muss man sich natürlich auch häufig absprechen und einfach durchdiskutieren, wo steht man da gerade. Also dieses Bild, das es da häufig gibt von dem Wissenschaftler, der irgendwo verschoben in der Ecke sitzt und nur in sein Kastel reinschaut, stimmt in dem Sinn eigentlich nicht zu. Das ist eigentlich ein sehr kommunikativer Teamsport, den wir da machen.
Was ist für Sie so der schönste Aspekt Ihrer Arbeit?
Der wirklich schönste Aspekt ist, dass wir uns an der Universität dann doch Freiraum schaffen können, um an den Fragen natürlich innerhalb unserer Expertise und innerhalb unserer Gebiete zu arbeiten, wo wir uns denken, da ist jetzt für das Gesamtgesellschaftliche am ehesten notwendig, dass man sich mit dem forschungsinhaltlich beschäftigt. Das heißt, im Gegensatz zur, ich habe auch ein paar Jahre in der Privatwirtschaft verbracht und da kann man sich weniger aussuchen, an was für ein Projekt man jetzt arbeitet oder da unterliegt man dann anderen Zwängen und die Freiheit, die man sich in der Forschung nehmen kann und meine ich auch nehmen muss, ist, sich zu überlegen, welche Fragen müssen jetzt beantwortet werden, welche Aspekte sind jetzt unterbeleuchtet, wo gibt es zu wenig Evidenz, obwohl wir die brauchen und an den Fragen dann auch zu arbeiten.
Sie haben Physik und Computerwissenschaften studiert. Hat sich bei Ihnen schon irgendwie in jüngeren Jahren abgezeichnet, dass Sie einen Hang zu Zahlen, Mathematik und Daten im weitesten Sinne haben? Oder gab es da auch andere Berufswünsche, die dann irgendwann verblasst sind?
Also ich habe mich tatsächlich schon mit 14, 15 Jahren so ziemlich begonnen, auf die Physik zu versteifen. Da war ja gerade, sind ja ganz groß geworden, die Experimente von Professor Zeilinger und die Quantenphysik, Quanteninformation. Und das habe ich alles super interessant gefunden und mich dann ja auch schon damit zu beschäftigen begonnen. Und von dem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass ich das machen möchte. War mir aber dann auch schon immer ein bisschen unsicher, so, ja, weil mich doch halt viel mehr Sachen interessiert haben. Ich habe dann auch am Anfang auch wie fast alle anderen, glaube ich, auch nebenbei auch ein bisschen Philosophie studiert. Aber so dann im Vergleich mit den Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, war ich mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich mich eher in den Naturwissenschaften zu Hause fühle.
Ich habe es vorher schon angesprochen, für Sie sind Interviews vielleicht ein Stück weit Routine geworden. Wie erleben Sie den Umgang mit Medien oder wie haben Sie ihn insbesondere in den vergangenen zwei Jahren erlebt? Was hat das für einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Ja, das Negative ist, natürlich ist es schon ein Zusatzaufwand. Also das heißt, wenn man ich verstehe Kommunikation auch als Teil von unserem Beruf. Also wir am Ende des Tages sind wir in der Universität in Forschung vom Steuerzahler bezahlt, crowdfunded sozusagen. Und deswegen ist natürlich auch unsere Aufgabe, dann unsere Arbeiten auch der Bevölkerung kommunizieren zu können. Und das war eigentlich ein Teil unserer Aufgabe, den ich bis jetzt immer gern wahrgenommen habe und wo es auch in der Pandemie klar war, dass ich das weitermachen werde, wenngleich dann natürlich das sich extrem beschleunigt hat. Und dann muss man natürlich teilweise auch schon einen Strich ziehen und sagen, so jetzt hebe ich mal einen Tag vom Handy nicht ab, weil ich muss mich jetzt einfach auf die Arbeit konzentrieren. Und das ist halt, dann hat man natürlich aber auch immer ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich möchte man schon so viele Fragen zur Verfügung stehen. Und da muss man sich halt, muss mal eine Balance finden und es funktioniert mal besser und mal weniger besser einfach. Und dann muss man sich halt auch wieder rausnehmen. Ansonsten habe ich jetzt so von der Zusammenarbeit mit den Journalistinnen und Journalisten, war ich eigentlich sehr positiv überrascht in dem Sinne, dass ich davor ja eigentlich hauptsächlich mit Wissenschaftsjournalisten zu tun gehabt habe. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal natürlich auch etwa viel mehr mit Leuten aus den Boulevardmedien zu tun gehabt habe. Und da war es schon interessant zu sehen, dass eigentlich das zwei Welten sind sozusagen, wie dann die Kolleginnen und Kollegen die Materie verstehen, eigentlich tief eindringen und wie das dann halt dann etwa in den Boulevardmedien dann berichtet wird, diesen Prozess dann sozusagen mal von der anderen Seite zu sehen, das war schon eine hochinteressante Erfahrung.
Also nicht nur belastend, was ich raushöre, sondern schon auch spannend, weil da...
Nein, ich meine ganz klar, also wenn ich es nicht bis zu einem gewissen Grad auch gern tun würde, dann hätte ich auch irgendwann mal sozusagen den Hut drauf geben. Wie gesagt, am Ende des Tages ist es einfach Teil unseres Jobs, hier für solche Anfragen zur Verfügung stehen. Und in den meisten Fällen macht es ja auch Spaß, beziehungsweise ist es auch eine gute Übung für einen selbst, wenn man da dann kritisch hinterfragt wird, weil es einem natürlich auch selbst zwingt, da seine Annahmen auch ständig kritisch zu hinterfragen, weil man natürlich keinen Blödsinn sagen möchte.
Ich habe das Gefühl, indem man viele Forscherinnen und Forscher jetzt in der Pandemie vor den Vorhang geholt hat, hat die Bevölkerung auch erst erkannt, wie viele kluge Köpfe in Österreich ganz brillante Forschungsbereiche betreuen. Es gibt in der Finanzierung dieser Forschung immer noch Problemfelder und viel Instabilität. Wie bewerten Sie das? Woran mangelt es da noch ein bisschen in der Forschungsfinanzierung oder in der Unterstützung von heimischen Forscherinnen und Forschern?
Also das, was uns tatsächlich vor die größten Probleme stellt, ist, dass wir insbesondere den jungen Forscherinnen und Forschern nur sehr wenig Perspektiven auf sichere langfristige Anstellungen geben können. Das ist die berühmte Kettenvertragsregel. Das ist typischerweise, wenn ich mein Doktorat mache, dann kriege ich einen Vertrag für 3 Jahre und dann ist dann irgendein Projekt gebunden. Und solange nicht klar ist, ob ich ein Folgeprojekt einwerben kann, kann ich der Person natürlich auch keine Zusage machen, sie dann über die 3 Jahre hinaus zu beschäftigen. Und aus rechtlichen Gründen kann man diese befristeten Verträge auch nur beschränkt aneinander stoppen. Und das alles führt dazu, dass in vielen wissenschaftlichen Bereichen gerade die jungen Forscherinnen und Forscher eigentlich in prekären Situationen sind und da wenig Aussichten darauf haben, sozusagen eine gesicherte Berufslaufbahn zu haben. Und das führt zu vielen Problemen. Das führt nämlich vor allem auch zu Problemen, dass wir dann, also je weiter diese gläserne Decke, das heißt, je weiter wir sozusagen auf der Karriereleiter nach oben gehen, desto weniger weibliche Forscherinnen gibt es dann, weil für Frauen, wenn man dann etwa auch gleichzeitig mal ausfällt ein halbes Jahr, weil man sich vielleicht mal einbildet, ein Kind kriegen zu wollen, fällt man dann gleich raus aus dem Radl. Es ist, und natürlich muss man da jetzt auch schon ein eigener Menschenschlag sein, dass einem das liegt, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, in was für ein Land ich in 1-2 Jahren bin. Und ich würde sagen, das Ganze hat aber auch inhaltlich Probleme, weil dadurch, dass ich, wenn es darum geht, dass ich versuche, sozusagen einen Fuß in die Forschung zu kriegen, in der Forschung wird man vielleicht wie in keinem anderen Berufsfeld, außer jetzt vielleicht dem Hochleistungssport, zahlenmäßig genau erfasst, wie viele Publikationen habe ich, wie prestigeträchtig sind die Journale, in denen ich publiziere, wie viel Euro werbe ich an Fördermitteln ein, etc., etc. Das heißt, die Wissenschaftler werden in unserem Wirken dann sehr schnell auf wenige Zahlen reduziert. Und das macht insbesondere auch für die jungen Wissenschaftler dann natürlich einen extremen Druck, da schnell Ergebnisse zu liefern. Und da weiß natürlich jeder, wenn ich schnell Ergebnisse liefern muss, dann ist das nicht unbedingt der Qualität zuträglich. Das heißt, dieses viele Fragen, viele Probleme bleiben dann auch auf der Strecke liegen, einfach weil es zu viel Aufwand wäre, sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich rational an die Sache herangehe, dann versuche ich möglichst schnell, möglichst viele mittelmäßige Paper zu schreiben, damit meine Publikationsliste entsprechend lang ist. Und damit fördern wir jetzt natürlich nicht die Art von Forschung, die wir eigentlich fördern sollten. Mhm. Und es ist extrem schwierig, diesen Themenkomplex aufzubrechen, aber am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass wir da mehr Sicherheit für die jungen Nachwuchskräfte liefern müssen, um da auch unser Forschungssystem nachhaltiger aufstellen zu können.
Also Finanzierung und aber auch struktureller Wandel im System, um das aufzubrechen, diese Problemfelder.
Genau, also dass man hier auch einfach mehr Karrieremodelle anbieten kann und auch sozusagen Freiraum dafür schafft, jetzt auch spekulativere Forschungsprojekte verfolgen zu können, die jetzt vielleicht nicht nach wenigen Wochen und Monaten schon einen direkten Nutzen haben, aber dafür einen umso größeren Nutzen langfristiger haben können.
Sie selbst sind ja Komplexitätsforscher und wenn ich das als Laien so für mich beschreiben würde, habe ich den Eindruck, dass Sie halt auf komplexes Geschehen blicken, das irgendwie auch chaotisch vielleicht wirkt und dann sich anschauen, was für Faktoren da irgendwie wie zusammenwirken in diesem System. Gerade bei einer Pandemie hat man das Gefühl, dass das quasi irre komplex ist. Wie kann es überhaupt gelingen, hier Prognosen zu treffen? Könnten Sie das aufdröseln?
Ja. Also komplex ist was anderes als kompliziert. Also wenn wir uns mit komplexen Systemen beschäftigen, dann versuchen wir, und zwar datengetrieben, quantitativ, sprich in Zahlen, zu verstehen, wieso es bei manchen Systemen der Fall sein kann, dass das ganze System ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Wenn wir uns da so komplexe Systeme anschauen, wie etwa Gesellschaften, dann ist klar, da werden wir nicht das in alle Kleinheiten, in alle Parameter genau charakterisieren können. Da ist viel, das man dann mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten annehmen muss. Und dann zeigt sich einfach, dass diese Systeme so etwas haben können wie bestimmte Zustände, bestimmte Phasen. Man kann sich das dann etwas so vorstellen wie beim Glas Wasser, das entweder flüssig ist oder gefriert. ich muss wissen, was sind die sinnvollen Fragen, die ich über das System stellen kann. Es ist keine sinnvolle Frage zu stellen für ein Glas Wasser, was ist die Geschwindigkeit von einem Molekül, das da im Wasser herumsaust. Aber es ist eine sinnvolle Frage zu stellen, wie warm, was für eine Temperatur hat das Wasser, weil dann weiß ich etwa, ob das gefroren ist oder ob das flüssig ist. Und dieselbe Philosophie kann man dann auch für komplexere Systeme anwenden. Und da geht es dann etwa in der Pandemieausbreitung geht es dann nicht darum, ob das Wasser in einer Phase ist, was fest oder flüssig ist, sondern ob wir in einer Phase sind, wo die Virusausbreitung schneller ist als die bremsenden Faktoren oder nicht. Und das heißt, die Kunst ist hier, ein System, das durch Millionen, Milliarden von Variablen beschrieben wird, dann auf wenige Parameter zu reduzieren, die dann aber aussagekräftig darüber sind, was uns eigentlich interessiert. Das heißt, insofern, das, was wir eigentlich versuchen, ist jetzt nicht, die komplexen Systeme komplexer zu machen, sondern diese Komplexität zu reduzieren. Und die ganzen Theorien und methodischen Ansätze, die wir entwickeln, zielen darauf ab, möglichst wenige Kenngrößen herauszufinden, die uns sagen, wie das, in was für einem Zustand das System gerade ist.
Wie schwierig war das in der Pandemie? Was man immer wieder gehört hat oder hört, ist einfach die Datenproblematik. Ist das einfach die größte Hürde?
Das ist mit einer Hürde. Also wir sehen sie jetzt auch gerade wieder, die Datenproblematik beim Beispiel, wie sollen wir jetzt mit der Omikron-Variante umgehen? Weil die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist, wie viele schwere Verläufe haben wir da zu erwarten? Wie viele Leute landen da auf der Intensivstation? Dazu wäre es notwendig, dass man etwa die Daten, die charakterisieren, wer ist positiv getestet worden, also das EMS, das epidemiologische Meldesystem, dass man die verknüpfen kann mit den Daten von den Patienten, die gerade in den Spitälern liegen. Weil dann kann ich mir anschauen, diese Person ist da positiv getestet worden, womöglich mit der Omikron-Variante und 5 Tage später dann auf der Intensivstation gelandet. Wenn ich das für alle erfassen kann, dann kann ich diese Frage viel schneller beantworten, wie hoch kann diese Welle in den Intensivstationen werden. Nachdem wir diese Datenverknüpfungen nicht haben, müssen wir uns dann mit Annahmen behelfen und das macht es natürlich unsicherer. Und diese Frage, die stellt sich dann in vielen kleinen Details, wo wir dann mehr und mehr Annahmen treffen müssen, wo wir natürlich auch immer das Problem haben, dass wir die Aussagen, die Prognosen immer mit Stand jetzt machen müssen und vielleicht gibt es in 1-2 Wochen dazu bessere Daten und dann kommt in 1-2 Wochen wer und sagt, das hätten wir ja schon wissen können, aber Stand heute, wenn wir die Prognose machen müssen, dann sind diese Daten aus den letzten Tagen einfach noch nicht verfügbar. Das heißt, viel oft ist es dann nicht nur ein Problem, dass man nicht nur ein methodisches Problem, sondern auch die Frage, was kann ich überhaupt in Daten beobachten, um dann sozusagen in die Methoden hineinzustecken? Und da muss man sich immer von 2 Seiten annähern. Also das heißt, was kann ich überhaupt durchrechnen und wo finde ich Daten, um das in die Modelle stecken zu können?
Mit Ihren Einschätzungen liefern Sie ja auch ja ein bisschen eine Entscheidungsgrundlage für politische Akteurinnen und Akteure. Ergeben sich da irgendwelche Spannungsfelder und Schwierigkeiten?
Also ich frage mich in der Tat häufig, ob wir jemals für irgendeine Entscheidung eine Grundlage geliefert haben. Nein, aber im Ernst, nach wie vor ist dieser Prozess in Österreich sehr intransparent. Das heißt, mir ist noch so gut, es passiert sehr selten, dass etwa eine Politikerin oder ein Politiker an einem herantritt und sagt, ja, ich verstehe das oder jenes nicht. Wie sehen Sie das, auf was sollen wir da schauen? Das kommt vor, ist aber nicht das Normale, sondern das Normale ist ja, dass aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Entscheidungen vorbereitet werden und dann die werden dann sozusagen dann häufig Ping-Pong gespielt mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten, um auszuloten, okay, wenn wir das so entscheiden, was kommt dann sozusagen ein Echo zurück? Und das heißt, diese Vorstellung, wie dieser Prozess funktioniert, ist manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen zu vereinfachend häufig. Ist einfach nicht klar, aus welchen Gründen, auf Basis welcher Evidenz die Entscheidungen getroffen werden. Und es werden halt mal mehr oder weniger viele Leute angehört. Und das wird dann, und da sucht man sich dann irgendwelche Punkte raus, die man dann halt kommuniziert oder nicht. Also es ist natürlich ein ganz eigenes Spannungsfeld, wenn man sich, am Ende des Tages ist auch da meine Meinung, wenn mich der Herr Gesundheitsminister, wenn mich der Herr Bürgermeister, wenn mich wie auch immer irgendetwas fragt, dann ist es selbstverständlich, dass man da nach Besten und Gewissen seine Antwort gibt. Mhm. Es ist aber schon natürlich jetzt mit Fortdauer der Pandemie, stellt man sich dann schon immer häufiger die Sinnfrage, inwiefern danach gefragt wird, irgendeinen fachlichen Input zu hören oder ob dann nicht das Interesse eher da ist, okay, wenn wir das jetzt so entscheiden, geht dann hin jemand in die Medien und sagt, dass das ein Blödsinn ist.
wenn sie Expertise abgeben in der Öffentlichkeit, also argumentieren sie natürlich rational, ungewohnt emotional habe ich sie selber erlebt als Medienkonsumentin, wie sie reagiert haben damals auf den Salzburger Landeshauptmann, der gemeint hat, in der schwierigen Phase der Pandemie, ja, die Expertinnen und Experten würden ja quasi nur darauf abzielen, die Bevölkerung einzusperren. Und da haben sie sich also dagegen gewehrt und gesagt, das sei wissenschaftsfeindlich, wie hier argumentiert wird. Wie bewerten Sie diese Situation jetzt im Nachhinein? Und was braucht's? Was braucht Wissenschaft und Innovation in unserem Land, damit sie florieren kann?
Ja, also an diese Aussage würde ich nach wie vor sehr unglücklich einschätzen. Vom Herrn Landeshauptmann, dass die Virologen und Virologinnen die Leute einsperren wollen. Die Dorothee von Laat hat selbst gesagt, sie möchte die Leute herauslassen, möchte haben, dass sich die Leute impfen und deswegen dann ein gesünderes Leben führen können. Aber es ist natürlich an dem Punkt auch viel kristallisiert, was jetzt davor schon in anderen Zusammenhängen da erfolgt ist. Weil wir sind ja jetzt in der vierten Welle, in dieser Delta-Welle, mit rein in diese Problematik gekommen, weil wir eine sehr niedrige Impfrate gehabt haben und weil hier einfach in vielen Teilen der Bevölkerung wissenschaftliche Argumente nicht mehr hineingekommen sind. Und dann vielleicht irgendwelche Telegram-Gruppen oder irgendwelche Posts auf Social Media, denen mehr vertraut worden ist, als das, was jetzt Leute dazu sagen, die ihr ganzes Leben nichts anderes machen, als sich aus Zickblickwinkeln mit diesem Thema fachlich zu beschäftigen. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich, wenn dann auch irgendwelche anderen Maßnahmen gesetzt werden, kommt ja auch immer die Frage, was ist jetzt die Evidenz dahinter, dass man die Sperrstunde von 11 auf 10 Uhr vorverlegt oder was weiß ich. Und auch dann müssen wir sozusagen, also werden wir Wissenschaftler gefragt, jetzt zu erklären, auf was für eine Basis beruht das. Das heißt, ich verstehe das am Ende des Tages ja auch als gewissermaßen als ein Zusammenspiel, dass man einfach sagt, okay, wenn wir jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, dann gibt's doch meistens irgendeine Evidenz, die dahinter steht. Und dann sind solche Aussagen wie mit dem Virologen, die Leute einspielen wollen, in vielerlei Hinsicht einfach kontraproduktiv, weil damit wird natürlich das Vertrauen in die Wissenschaft untergraben und damit unterläuften ja auch die eigenen Bemühungen, jetzt Verständnis für die Maßnahmen in der Bevölkerung zu erreichen, die Impfrate zu steigern. Das hängt ja alles damit zusammen. Und dann, ich kann schon verstehen, dass dann in manchen Situationen dann vielleicht eine flapsigere Antwort der leichte Ausweg ist. Aber am Ende des Tages mit dem Grund, weswegen wir in der vierten Welle viel härter getroffen worden sind als viele andere europäische Länder, ist natürlich, weil viele Teile der Bevölkerung da einfach nicht mehr mitmachen und nicht mehr an die Zahlen, Daten und Fakten, die da zusammengetragen worden sind, glauben. Und das ist ein sehr gefährliches Spiel, das leider viel zu viele in der österreichischen Politik betreiben, da weiterhin Öl in dieses Feuer zu gießen.
Mhm. Sie sind ja nicht nur Forschende in dieser Pandemie, Sie sind auch Privatperson. Sie haben es auch gerade angesprochen, es dauert einfach schon sehr, sehr lange, diese Pandemie. Was war für Sie persönlich bisher am herausforderndsten? Das war für Sie ja auch eine Premiere. Es gibt nicht eine Handvoll Menschen hat schon eine Pandemie miterlebt, aber wie blicken Sie darauf zurück?
Ich meine, wir sind in einer sehr privilegierten Situation. Also bei uns war das kein Problem von der wohnlichen Situation, dass meine Frau und ich beide im Homeoffice waren. Gesundheitlich geht's allen gut etc. Ja, und nachdem wir kleine Kinder haben, war es jetzt nicht so, dass uns jetzt so längere Sperren in der Nachtgastro oder sonst irgendetwas sonderlich zugesetzt haben. Weil weiß jeder, wenn man kleine Kinder hat, geht man jetzt sowieso nicht viel außer Haus oder kann sowieso nicht so viel unternehmen. Aber natürlich war es jetzt schon eher die Herausforderung, da jetzt dann auch den Kindern zu erklären, wieso das dann manchmal nicht geht, dass man jetzt dann die Großeltern besucht oder jetzt eben, warum das mit dem Testen sinnvoll ist, warum das mit dem Impfen sinnvoll ist. All das beschäftigt einem dann natürlich auch zu Hause und dann muss man ja dann auch nicht nur nach außen, sondern auch in der Familie her, die Sinnhaftigkeit von all dem zu kommunizieren. Und also das ist sicherlich das war jetzt eigentlich weniger das, was schwierig war, aber nach 2 Jahren hängt sich jetzt natürlich schon an das Ganze. Und natürlich gibt's jetzt schon immer fix mehrere Tage in der Woche, wo ich einfach in der Früh aus dem Haus komme und dann erst irgendwann später am Abend nach Haus komme und das beginnt einem schon dann an einem zu zehren, wenn dann halt die Kinder am nächsten Tag sagen, wie traurig sie sind, weil man sie schon seit irgendwie 2 Tagen sowas nicht mehr gesehen hat. Also von daher gibt es dann natürlich auch Verschleißerscheinungen, und umso wichtiger ist dann halt auch, dass man das halt da auch selber schauen muss, dass man das ausbalanciert und dann eben dann nicht mehr für alles zur Verfügung steht, weil so lange wie die Situation jetzt schon dauert, ist das natürlich auch jetzt in der Hinsicht schon eine Ausnahmebelastung.
Sie haben gesagt, viele Menschen sind auch nicht mehr bereit, da mitzumachen. Also bei denen geht irgendwie die Puste aus. Haben Sie das Gefühl, dass das bei den Corona-Expertinnen und Experten einfach auch etwas ist, wo man oft nicht hinter die Fassade blicken kann, wenn sie auftreten im Fernsehen oder ein Interview geben? Aber
also ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die das auch so machen, die sagen, okay, sie machen jetzt sozusagen eine Phase, da sind sie mehr in den Medien präsent und dann nehmen sie sich wieder raus, genau aus dem Grund. Und die andere Sache ist natürlich, dass es schon natürlich eine Herausforderung ist, dass sich jetzt alles medial so sehr auf diese Pandemie fokussiert. Das heißt, viele von uns haben ja auch eigentlich andere Forschungsfelder, andere Krankheiten, und dann kommt teilweise schon auch die Wahrnehmung aus, okay, warum reden wir jetzt immer nur über Corona? Es gibt auch noch andere Probleme, andere Gesundheitsprobleme, die wir auch in den Fokus rücken sollten. Und das führt dann teilweise auch zu ein bisschen einer Frustration, wenn sich einfach schon alles zu sehr jetzt immer auf dieses Thema konzentriert und fokussiert. Das soll nicht heißen, dass wir da nach wie vor nicht immer noch Herausforderungen mit der Pandemie haben. Aber wir dürfen halt auch einfach nicht vergessen, dass wir gerade im Gesundheitsbereich mehrere Herausforderungen haben, die wir gleichzeitig schon lernen müssen, Stichwort Pflegenotstand etwa. Und das frustriert dann halt auch viele Leute, weil Corona einfach nicht das einzige Thema ist, das wir in der öffentlichen Gesundheit haben.
Ich würde gerne nochmal auf den Begriff der Komplexität zurückkommen. Der Mensch hat ja viele natürliche Strategien, um Komplexität in seiner Wahrnehmung zu reduzieren. Manchen Menschen fällt das leichter, mit komplexen Sachverhalten umzugehen. Worauf ich hinaus will, ist, dass vor allem Menschen, die sich da schwer tun, geneigt sind, gern einfache Erklärungsmodelle, und da eignen sich Verschwörungsideologien sehr gut dafür, quasi als Erklärungsmodelle heranzuziehen. Warum glauben Sie, ist das so, und warum hat das gerade in der Pandemie so Hochkonjunktur?
Ja, also mir fehlt jetzt ein bisschen der soziologische Hintergrund, um da die Attraktivität von Verschwörungstheorien, glaube ich, genauer erörtern zu können. Aber klar ist, dass wir jetzt ein ums andere Mal gesehen haben, dass es keine einfachen und eindeutigen Antworten in der Pandemie gibt. Und es geht ja auch schon so weit, dass wir auch unter den Forscherinnen und Experten, man sich auch oftmals jetzt nicht einig ist, wie man jetzt mit diesem einen Aspekt am genauesten umgeht, und dann, wie soll man dann erwarten, dass man dann nach außen hin da in der Hinsicht Klarheit schaffen kann. Und das, wie Sie gesagt haben, macht sicher mit einem Teilaspekt aus, warum diese Verschwörungstheorien so diese Attraktivität haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch nicht, soweit ich die Umfragedaten dazu kenne, dass das jetzt das größte Problem ist, dass wir so viele Leute haben, die jetzt die extrem sozusagen teilweise extrem blödsinnigen Verschwörungstheorien glauben, beziehungsweise wenn ich da immer der Meinung kann, vielleicht mit paradoxen Interventionen arbeiten, und wenn jemand der Meinung ist, dass man sich etwa mit der Impfung anstecken kann, dann kann man ja Maske tragen, um sich nicht mit der Impfung anzustecken. Oder wenn jemand der Meinung ist, dass das Immunsystem so gesund ist, dann vertragt man ja auch die Impfung, weil mit einem gesunden Immunsystem passiert auch bei einer Impfung nichts etc. Ja, nein, ich glaube, das grundlegende Problem ist, dass wir und wir haben schon darüber gesprochen, aber ist da einfach prinzipiell diese Wissenschaftsskepsis. Das heißt, dass wir, denke ich, in größeren Teilen der Bevölkerung nicht wirklich ein Bewusstsein dafür da ist, was die wissenschaftliche Methodik ist und wieso man doch mehr Vertrauen in das haben kann, was diese Methodik produziert, als man es in irgendwelche Bauchgefühle haben kann.
An uns als Gesundheitsredaktion ist öfter mal die Frage herangetragen worden, welchen Experten und Expertinnen man denn jetzt glauben soll, weil es ja doch auch immer wieder Stimmen gibt, die anders argumentieren. Was würden Sie jemandem sagen, der sagt, wie unterscheide ich denn überhaupt, wem ich da Glaubwürdigkeit unterstellen kann in der Forschung?
Ich meine, eine der wichtigen Sachen ist ja, wir sind ja doch am Ende alle gewissermaßen Fachidioten. Das heißt, jeder von uns sieht das natürlich aus einem anderen Blickwinkel, Und da kann man zu anderen Schlussfolgerungen kommen, auch wenn jeder dieser Positionen an sich gerechtfertigt ist. Unsere Gesellschaft ist halt nun einmal komplex und kompliziert genug, dass mehrere Blickwinkel auf dasselbe Problem gleichzeitig eine Berechtigung da sein können. Und ich glaube, das Einzige, was man da tun kann, und ich weiß, es ist extrem schwierig in der Kommunikation, da bin ich auch selbst immer wieder dran gescheitert, das zu versuchen, ist zu sagen, ja, aus dem Blickwinkel ist A zu empfehlen, aber aus dem anderen Blickwinkel wäre eher B zu empfehlen. Es gibt hier dann häufig kein richtig und kein falsch, sondern nur unterschiedliche Gewichtungen, ob mir jetzt dieses oder jenes wichtiger ist. Und das wäre in meinem Verständnis, also einerseits die Aufgabe der Politik dann zu entscheiden, uns ist jetzt A oder B wichtiger. Und jetzt in der Berichterstattung muss man dann auch, kann man das den Leuten dann, glaube ich, schon zumuten, zu sagen, dass da einfach zwei Sachen, die man einfach gegeneinander abwägen kann und dass es einfach nicht klar ist, was da überwiegt. Und wenn man das, glaube ich, klar und offen erklärt, dann kann man das schon nachvollziehen.
Ich erinnere mich noch an ein Interview mit der Virologin, mit der Dorothee von Lahr am Anfang von der Pandemie, wo sie gemeint hat, ja, wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir streiten generell gerne. Muss es uns auch bewusst sein, dass Wissenschaft auch halt immer in diesem Diskurs funktioniert, sich immer wieder zu überholen und Fakten auf ihre Validität zu prüfen und dass das auch ganz normal ist, dass dann Dinge vielleicht sich verändern oder Blickwinkel?
Also das Streiten und das skeptisch Hinterfragen, das ist das Grundelixier. Also wir haben jetzt ein System des Peer Review, das heißt, wenn ich einen Aufsatz schreibe, dann schicke ich den in ein Journal und das Journal schickt den an 2 bis 5 Kollegen, die sollen ihn kritisieren. Und ich selbst kriege im Monat vielleicht 5 Einladungen, irgendeinen anderen Artikel zu begutachten. Und dann ist meine Aufgabe, darüber zu schauen, all die Punkte zu identifizieren, die man genau erklären müsste, wo es vielleicht Argumentation nicht schlüssig ist, wo es mehr Evidenz braucht und darauf hinzuweisen. Und das ist zu verstehen im Sinne einer konstruktiven Kritik. Man sagt, da muss man nochmal genauer hinschauen und da muss man auch dieses oder jenes erwähnen. Und von daher gibt es dann auch diese grundlegende kritische Haltung, dass wenn ich mit etwas konfrontiert werde, was irgendjemand anderes sagt, dann bin ich automatisch in dem Modus drin, dass ich das wirklich kritisch zu hinterfragen. Und von außen kann das dann vielleicht manchmal als Streiten empfunden werden, aber in Wahrheit ist der wissenschaftliche Prozess, dass man die Annahmen des anderen hinterfragt. Und natürlich läuft das dem zuwider, dass man dann nach außen hin immer mit einer geschlossenen, einheitlichen Stimme sprechen sollte. Und da muss man dann halt auch, das funktioniert, glaube ich, mittlerweile schon besser, einfach weil wir jetzt auch auf Expertinnen und Expertenebene untereinander natürlich schon so vernetzt sind. Und wenn dann irgendjemand mal mit etwas noch rausgeht, was man nicht nachvollzieht, dann ruft einfach an und fragt, hey, wie hast du das oder jenes gemeint? Und dann gibt es natürlich schon ein Bewusstsein da, dass man sich nur gegenseitig beschädigt, wenn man irgendwelche Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten öffentlich austrägt. Und das ist jetzt gar nicht in der überwiegenden Anteil der Fälle, sind ja auch nicht irgendwelche, ist es ja auch, wie gesagt, rein im konstruktiven Sinn zu verstehen, dass man sich da kritisiert. Aber natürlich wird es dann, wenn man sich das über die Zeitungen ausrichtet, macht es dann mitunter einen desaströsen Eindruck und es ist noch ein gefundenes Fressen, dass es da jetzt einen Expertenstreit und einen Expertenkrieg gibt. Und ich glaube, die meisten haben das sehr schnell verstanden, dass man mit so etwas niemandem einen Gefallen tut.
Das Gefühl hatte ich auch. Sie haben gerade die wissenschaftlichen Papers angesprochen. Wenn ich mich jetzt an mein Studium erinnere, war das teilweise schwierig, die zu konsumieren, jetzt abgesehen vom universitären Kontext, wo man das auch lernen muss. Wo muss Wissenschaft verständlicher werden oder wie gelingt es Ihnen, Ihre Forschungserkenntnisse quasi so runterzubrechen, dass es auch ein Laie oder eine Laien versteht?
Ja, also das ist wie bei allen anderen Dingen. Wenn man es 10.000 Mal gemacht hat, dann fällt es einem irgendwann einfacher. Und das, da gibt es keine, ich meine natürlich, das kennen wir alle, manchmal tut man sich leichter, irgendetwas hinzuschreiben, manchmal weniger leicht, aber am Ende des Tages eine Frage von Iteration. Und wenn man das dann, wenn man dann schon mal 50 Paper geschrieben hat, dann schreibt sich das 51. dann ein bisschen leichter. Und ja, das ist halt einfach, gehört bei uns einfach zum Beruf dazu, dass man sich da diese Art der Sprache sozusagen lernt, aber dass man auch gleichzeitig auch lernt, das dann zu übersetzen in eine allgemeinverständlichere Sprache. Das brauche ich dann spätestens, wenn ich einen Forschungsantrag schreibe oder wenn ich in irgendein Journal gehe, das eine breitere Audienz gedacht ist, dann muss man auch häufig irgendwelche Zusammenfassungen schreiben, die das dann ja für eine breitere Leserschaft zugänglich machen. Und das ist einfach eine Fähigkeit, ein Skill, den man erwerben muss. Ansonsten wird man einfach nicht die Reichweite in der Forschung erzielen können, die man dann vielleicht mit einer qualitativ hochwertigen Arbeit erzielen könnte.
Die Reaktion auf Ihre Botschaften, die Sie da aufbereiten für die Öffentlichkeit, sind ja recht unterschiedlich. Es gibt einfach Menschen, die sich da hinter einer sehr verhärteten Front inzwischen befinden. Gott sei Dank, es ist jetzt nicht die überwiegende Mehrheit, aber viele Expertinnen und Experten in der Corona-Pandemie haben auch berichtet davon, dass sie wirklich Zielscheibe von Anfeindungen und Drohungen geworden sind. Einige haben sich auch dann teilweise zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Ist Ihnen da Ähnliches widerfahren? Haben Sie da Erfahrungen damit machen müssen? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, ich meine, es kommt natürlich vor. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann meine Zusagen für ServusTV deutlich reduziert habe, sind dann auch die persönlichen Anfeindungen in der Mailbox deutlich zurückgegangen. Ja, also wenn dann eine blöde Mail kommt, dann sagt man sich halt eher, okay, wie viele Leute haben das gehört, ohne danach so eine Mail zu schreiben. Das heißt, ich glaube, wir haben eher hier in False Balance ein Problem, dass man dann zu viel Wert darauf legt, auf eine kleine Minderheit, die da besonders laut auftritt. Und dem darf man auch jetzt nicht im öffentlichen Diskurs dann zu viel Raum geben und diese Strömungen, diese Gruppierungen auch mächtiger machen, als es eigentlich verdienen. Also von daher sind der überwiegende Teil der Rückmeldungen, die da kommt, sind eigentlich positiv und unterstützend, insbesondere wie diese Aussage mit den einsperrenden Virologinnen war. Und von daher bin ich auch fest davon überzeugt, dass der Großteil der Bevölkerung da das genau und kritisch beobachtet, versteht, was da los ist. Und diejenigen, die hier zu persönlichen Angreifen und Beleidigungen greifen, das richtet sich ja bis zu einem gewissen Teil eh selbst. Und natürlich kann man aber Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sich nicht allzu sehr ins Spotlight zu stellen, weil natürlich sind auch ein bisschen radikalere Gruppierungen unterwegs, die hier dann teilweise auch Aktionismus betreiben. Also ich kann es dann schon, möchte das jetzt alles nicht medial ausbreiten, aber da hört man natürlich jetzt schon teilweise Geschichten, die einem da etwas anders etwas zu denken geben, ob das wirklich das alles wert ist. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, wenn zu viele blöde Mails von derselben Adresse kommen, dann haben wir auf der Meduni Wiener gute Rechtsabteilung, die sich um sowas kümmern kann. Und das wäre genau das falsche Signal, wenn man auf solche Stimmen zu viel hört.
Okay, aber es hat jetzt irgendwann eine Grenze der Bedrohlichkeit überschritten, wo Sie gesagt haben, da merken Sie, dass das auch bei Ihnen eine Emotionalität provoziert, die Ihnen ein großes Unbehagen bereitet?
Natürlich ist es nicht angenehm, wenn man beleidigt wird, aber ich glaube, also mir fällt es jetzt nicht vielleicht, also ich tue mir jetzt nicht so schwer, eine emotionale Distanz dazu aufzubauen und das jetzt auch nicht an mich rankommen zu lassen. Und am Ende des Tages glaube ich eher, dass ich da, also sehe ich das, verstehe ich auch, das auch nicht als gegen mich persönlich gerichtet, sondern da bin ich einfach eine Projektionsfläche für Personen, die aus ganz anderen Gründen unzufrieden sind. Und von daher, ja, also vor allem jetzt nach 2 Jahren, dann kann man das schon an sich abprallen lassen.
Noch ein paar kurze aktuelle Fragen. Das Wort Omikron ist vorher schon mal gefallen. Ich glaube, man kann jetzt sagen, die Omikron-Welle baut sich jetzt auf, hat Österreich gewissermaßen erfasst. Wie blicken Sie in die kommenden Wochen?
Es ist mal wieder eine schwierige Situation, in der wir jetzt stehen. Es sind wieder die grundlegenden Parameter, haben sich jetzt geändert. Wir sehen, dass viele Länder jetzt gerade einen Strategiewechsel vollziehen und eigentlich, also quer durch Europa gibt es viele Länder, die stehen bei Rekordzahlen in den Neuinfektionen und tun eigentlich überraschend wenig, um das zu verhindern. Und Ähnliches zeichnet sich jetzt momentan auch in Österreich ab, dass hier auch da ist jetzt die Zeichen eher nicht auf Kurskorrektur, dass wir jetzt versuchen, diese Omikron-Welle zu verhindern. Und das ist ein bisschen was von einem Glücksspiel, was man da gerade macht. Weil natürlich gibt es Berichte, dass das dass es da jetzt weniger schwere Verläufe gibt. Nur es kann heute noch kein Mensch sicher sagen, um wie viel das tatsächlich reduziert ist und was, wo jetzt, bei welcher Anzahl an Infektionen wir dann, wieder die bekannten Überlastungsprobleme in den Spitälern kriegen und ob wir nicht zuerst in anderen Bereichen Probleme kriegen. Und also einerseits ist es jetzt aus dem Vorsichtsprinzip schon ein bisschen nachvollziehbar, wenn jetzt mehr und mehr Stimmen sagen, okay, solange wir nicht wissen, dass wir wirklich ein Kapazitätsproblem kriegen, lassen wir es mal laufen. Aber andererseits wissen wir natürlich auch, wenn wir das jetzt komplett ungebremst durchlaufen lassen, dann kriegen wir ein Kapazitätsproblem. Die Frage ist dann zuerst wo und ob wir dann noch irgendwas dagegen tun können. Und damit stehen wir jetzt mal wieder vor einer ziemlich komplizierten Ausgangssituation. Das ist ein dynamisches Problem. Wir werden am Anfang wahrscheinlich hohe Zahlen haben, ohne dass sich irgendwas in den Spitälern tut, einfach weil es zuerst in den Jungen abläuft. Dann nach ein paar Wochen, jetzt gerade in London etwa, beginnen erst so richtig die Zahlen unter den Älteren anzusteigen. Das heißt, in Wahrheit werden wir jetzt auch, wie viel schwere Verläufe das produziert in den anderen Ländern, werden wir jetzt erst sehen. Und die Sorge ist natürlich schon, dass wir da einfach, wenn wir dann sehen, okay, jetzt geht's wieder an die Kapazitätsgrenzen, dass wir dann einfach viel zu spät dran sein werden.
Aber wie kann man das verhindern, dass wir, das war ich, ist auch immer ein Vorwurf, warum agiert die Politik nicht präventiv, sondern hinkt immer hinterher? Ist das überhaupt möglich, ordentlich präventiv zu agieren? Also sich die Parameter ständig verschieben?
Ich meine, es wäre natürlich möglich gewesen. Wir haben es bis jetzt nur nie wirklich probiert, weil wir uns in der Maßnahmensetzung immer, also wir haben ja, es war einfach gesagt, hat es in Österreich mit Ausnahme von der ersten Welle immer nur einen Lockdown gegeben, wenn die Meldungen aus den Spitälern gekommen sind, dass wir überfüllt sind. Und damit war die Geschichte für härtere Maßnahmen oder nicht, war einfach an dem einen Punkt, wenn die Spitäler Alarm geschrieben haben und die Zeitungen voll war mit Leichen, die auf den Spitalsgängen liegen und Triagen, die jetzt in den Spitälern stattfinden, dann sind die Reaktionen gekommen. Und das heißt, das wäre aber nicht notwendig, dass man das so macht. Also das sieht man ja auch etwa, wenn man jetzt vor der Omikron-Welle sich anschaut, wie etwa skandinavische Länder, also eher Dänemark, Norwegen oder Finnland mit dem umgegangen sind, wie es viele andere Länder macht. Man kann auch durchaus schon darauf reagieren, bevor einem die Spitäler übergehen. Das haben andere Länder getan. Wir in Österreich haben immer nur geredet, dass wir es tun wollen und dann erst gemacht, wenn dann wirklich die Spitäler übergelaufen sind. Was heißt das jetzt für Omikron? Auch da gilt, man kann ja das den Leuten so sagen, wie es ist. Man weiß jetzt noch nicht, ob wir diese Welle, wo wir da zuerst an welche Kapazitätsgrenzen stoßen wollen. Man kann ja sagen, wir haben jetzt vor, das noch zu verzögern oder nicht. Und je nachdem hat man jetzt noch so und so viel Zeit, sich zu schützen, etwa dadurch, dass man sich eine Boosterimpfung abholt oder mit den anderen Maßnahmen. Das heißt, wenn ich Leute treffe, dass ich mich vorher testen lasse, etc. Das wissen wir ja mittlerweile alle, wie ich mich selbst schützen kann. Und was ich da eher kritischer sehe, ist, wenn man da sozusagen sagt, so ja, man bewertet jetzt einmal und vielleicht bremst man dann später einmal, weil wenn wir jetzt nicht reagieren, dann werden wir diese Welle nicht verhindern können. Und dann müssen wir das aber auch sagen, bis jetzt habe ich in Österreich immer davon ausgehen können, dass bevor die Infektionswelle richtig hoch geworden sind, sind die Intensivstationen übergegangen und dann hat der Staat sozusagen eingegriffen, um die wieder zu senken. Wenn das jetzt nicht mehr geplant ist, müsste man das meiner Meinung nach den Leuten noch sagen, damit sie sich eigenverantwortlich schützen können. Und dann kann man ja auch sagen, wir greifen erst an, wenn es an dieser und jene Kapazitätsgrenze gibt und da kann man sich darauf einstellen.
Aber halten Sie das für einen gangbaren Weg, zu sagen, man reagiert halt erst, wenn die Versorgungsinfrastruktur am Zusammenbrechen ist und orientiert sich nicht mehr an Neuinfektionszahlen, eh nicht, aber an den Spitalsbetten? Oder höre ich daraus, dass Sie schon dafür wären, dass jetzt schon Einschränkungen quasi wieder...
Also was ich nicht verstehe, ist, warum wir jetzt eigentlich momentan, wir sind jetzt ziemlich stehen geblieben bei ein bisschen mehr als 40% verabreichten Boosterdosen, obwohl wir jetzt schon seit mehreren Wochen wissen, dass das jetzt das Einzige ist, womit wir da jetzt wirklich sozusagen einen unmittelbaren Hebel haben, um diese Welle glimpflicher machen zu werden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir diese Welle komplett verhindern können werden, weil dazu braucht es einfach extrem harte und extrem langdauernde Maßnahmen und dafür sehe ich auch einfach gerade nicht das Bewusstsein dafür, dass die jetzt gerade notwendig werden. Und und wenn das jetzt, wenn man jetzt so mit dieser Welle umgehen möchte, dann sollte man das halt eben auch möglichst bald sagen, um dann die Immunisierung auch durch Impfungen entsprechend heben zu können. Und dann hat man auch gleichzeitig größere Chancen, dass man vielleicht auch höhere und höhere Infektionszahlen aushalten kann, ohne dass es an die Kapazitätsgrenzen gibt. Nur momentan macht man halt wieder noch, wir sehen jetzt keinen wesentlichen Fortschritt bei den Impfungen, wir sehen aber auch keine wesentlichen Änderungen bei den Maßnahmen, außer dass man die Quarantäne verkürzt. Und am Ende des Tages stehen damit eigentlich die Zeichen darauf, dass diese Welle sozusagen durchgewunken wird. Und ich möchte es auch nicht mal ausschließen, wenn der optimistischen Annahmen zur Schwere der Verläufe zutreffen, dass man das bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einem gewissen Punkt auch machen kann. Aber man müsste auch einfach offen kommunizieren, was so die Entscheidungskriterien sind.
Eine allerletzte Frage noch. Lässt sich ein Ende der Corona-Pandemie oder ein Übergang in eine endemische Situation zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie absehen oder prognostizieren?
Wir dürfen jetzt nicht wieder den Fehler machen, zu sagen, dass Omikron die letzte Welle ist. Und wir gehen davon aus, dass Delta weiterhin zirkulieren wird. Und wenn die Omikron-Welle vorbei ist, dann kann gut und gern wieder eine Delta-Welle kommen oder das, was auch immer dann Delta geworden ist oder vielleicht wieder eine andere Variante. Es ist auch nicht so, dass da die Virusevolution jetzt irgendeine eindeutige Richtung hat. Also wenn jetzt das milder geworden ist, heißt das nicht, dass die nächste Variante dann noch milder ist. Und klar ist natürlich schon, dass wir jetzt weniger und weniger Leute haben, die immunologisch naiv sind. Und dadurch wird sich jetzt, und das sehen wir jetzt auch, die Brennpunkte dieser Pandemie Stück für Stück verschieben. Und das werden jetzt in der Welle vielleicht nicht mehr in erster Linie die Intensivstationen sein oder halt auch, aber vielleicht auch andere Bereiche. Und das kann sich von Welle zu Welle neu gestalten. Und alles andere wäre jetzt noch Spekulation. Wir müssen nur schon langsam begreifen, dass wir hier zur Kontrolle dieser Pandemie jetzt mehr und mehr auf permanente, auf langfristige Lösungen, die auch mit hohen Infektionszahlen mitskalieren können, setzen müssen. Und ich denke da in erster Linie etwa an bauliche Maßnahmen, um öffentlichen Gebäude da für eine bessere Lüftungssituation zu sorgen. Das heißt auch, dass wir jetzt etwa die Testinfrastruktur vielleicht nicht immer brauchen, aber bei Bedarf vielleicht dazuschalten müssen, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wenn wir in eine Hochinzidenzphase gehen, dass es gang und gäbe ist, dass man an allen öffentlichen Orten wieder eine Maske trägt, etc. etc. Das heißt, von dem würde ich ausgehen, dass das noch länger bei uns bleibt und mehr kann man jetzt noch nicht seriös abschätzen.
Danke, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Klimek.
Gerne.
Das war das ausführliche Interview mit dem Komplexitätsforscher Peter Klimek. Die Fragen hat meine Kollegin Marlene Pazelidis gestellt. Für heute war es das von uns. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.